Ich möchte weitermachen mit dem Lebensbild des Jonathan. Ich möchte aus 1. Samuel Kapitel 18 einige Verse lesen. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, der David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan liebte ihn wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jedem Tage zu sich und ließ ihn nicht in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn liebte wie seine Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David, seinen Rock, bis auf sein Schwert, seinen Bogen, seinen Gürtel. Und David zog aus, wohin immer Saul ihn sandte, und er hatte gelingen. Dann aus Kapitel 20. Ich kann da nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Wir haben dort diesen Bund, den die beiden machen, oder noch einmal vertiefen. Vers 17, und Jonathan ließ David nochmals bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn, wie er seine Seele liebte. Dann sagt er Vers 23, was aber die Sache betrifft, die wir besprochen haben, ich und du, siehe, der Herr ist zwischen mir und dir auf ewig. Dann kommt diese erschütternde Szene, wo David nicht anwesend ist bei dem Mahl, wo Saul ihn töten wollte. Jonathan hat eine Ausrede. Dann lesen wir Vers 30. Da entbrannte der Zorn Sauls wieder Jonathan und er sprach zu ihm: Sohn einer widerspenstigen Verkehrten. Weiß ich nicht, dass du den Sohn Isais auserkoren hast zu deiner Schande und zur Schande der Blöße deiner Mutter? Denn alle die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst du nicht verstehen, weder du noch dein Königtum. Und sende hin und lass ihn mit zu mir holen, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er getötet werden? Was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu treffen. Und Jonathan erkannte, dass es von Seiten seines Vaters beschlossen sei, David zu töten. Und Jonathan stand vom Tisch auf in glühendem Zorn. Und er aß am zweiten Tag des Neumondes keine Speise, denn er war betrübt um David, weil sein Vater ihn geschmäht hatte. Dann treffen sich noch einmal, Vers 41, er beugte sich dreimal nieder, sie küssten einander, weinten miteinander, bis David über die Maßen weinte. Wir haben hier eine sehr ergreifende Geschichte vor uns. Und ich bete sehr, und ich habe sehr dafür gebetet, dass der Herr uns mit diesem Kapitel, mit dieser Geschichte eine Antwort gibt auf die Fragen, die im Laufe des Tages und vielleicht auch gestern Abend aufgekommen sind. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich doch manche Bemerkungen hörte und Fragen hörte, die dem Recht gaben, was das Wort Gottes deutlich gemacht hat. Aber die Frage war, wie kann das anders werden in meinem Leben? Es sind viele Brüder hier, die haben Hungersnot. Die Tennen geplündert, Brunnen verstopft, Kleinodien gestohlen und vielleicht sogar steht die Bundeslade in Gefahr, weggenommen zu werden. Ich denke, es ist eine ganz akute Not bei vielen Brüdern hier unter uns, nicht solchen, die in der letzten Reihe sitzen, sondern auch solche, die Verantwortung haben in den Versammlungen. Ich habe den Eindruck, dass der Teufel einen Generalangriff startet auf uns und auch hier in Österreich und dass seine Absicht ist, nur die eine, und so mit Arbeit, mit irdischen Dingen und vielleicht auch mit Arbeit im Weinberg des Herrn zu überhäufen, dass keine Zeit mehr für den Herrn selbst da ist und für sein Wort, und dass wir uns selbst nähren und dann in der Lage sind, auch etwas davon weiterzugeben. Und ich weiß es, dass einige unter uns sind, die stehen in akuter Gefahr, dass ihnen sämtliche Kleinodien gestohlen werden. In den Sprüchen lesen wir einmal, kaufe Wahrheit, aber verkaufe sie nicht. Du hast diese Erkenntnis nicht ein für alle Mal. Sie kann dir gestohlen und genommen werden. Deswegen hüte dich und behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Aber ich denke, hier dieses Kapitel, hoffe ich, wird uns ein bisschen Mut machen, uns auch den Weg weisen, wie wir uns bewahren lassen können, was nötig ist, um in dieser Zeit bestehen zu können. In Kapitel 17, das wir nicht gelesen haben, aber ich setze mal voraus, dass doch die meisten gut kennen, auch wenn einige hier erst 2-3 Jahre gläubig sind. Die Geschichte hat man in der Sonntagsschule gehört, wie Goliath besiegt wird. Aber ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, dass dieser Mann, die Schlachtreihen Israels standen sich gegenüber, und der Goliath, der schreitet die Schlachtform ab, 40 Tage lang, 40 ist ja die Zahl der Prüfungen in der Bibel, und jeden Abend ruft er aus, ich habe heute die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Und die Bibel sagt, sobald dieser Goliath da stand, da flohen die Kriegsleute Saul. Und sie hatten Angst. Wer kann es mit diesem Mann wagen? Und auch Jonathan gehörte dazu. Sein Sieg von gestern hat ihm keine Kraft gegeben zum Sieg von heute. Und er war auch unter denen, die gezittert haben und die gefragt haben, wie kann unser Land und unser Volk vor diesen Feinden bestehen? Wer wird es wagen? Todesfurcht, Angst. Und dann kennen wir die Geschichte, wie Gott einen David aussucht, ihn schickt. Er tritt dem Philister entgegen. Er hat keinen Bogen, er hat kein Schwert, er hat nur eine Schleuder. Er nimmt sich glatt geschliffene Steine. Und dann trifft er diesen riesen Goliath an der Stirn. Und dann lesen wir, so ganz typisch, als das Volk Israel sah, dass der Goliath, dieser mächtige Mann, getroffen war und getötet wurde mit seiner eigenen Waffe, mit seinem Schwert. Da machten sie sich auf und erhoben ein Geschrei und verfolgten die Philister bis zum Eingang des Tales und so weiter und so weiter. Und sie plünderten ihre Lager. Gestern war es ähnlich so. Jonathan wacht sein Leben. Und die anderen haben die Beute. Dann kommen sie alle hervor. Und ich denke, das haben wir auch alle erlebt. David ist ja ein wunderbares Bild von dem Herrn Jesus, der dem Starken die Macht genommen hat, der den Teufel durch seine eigene Waffe den Tod besiegt hat und alle befreit hat, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und wir waren auch dabei. Und als wir das erlebt haben, der Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt, die Sünde besiegt, dann waren wir auch bei denen, die sich aufgemacht haben, als uns dafür die Augen aufgingen und wir haben geplündert. Wir sind über die Beute hergefahren und uns gefreut über das, was für uns dabei herausgekommen ist. Der Römerbrief sagt, dass wir mehr als Überwinder sind durch den, der uns geliebt hat. Und es ist eine wunderbare Sache, über die Beute des Herrn herzufahren, zu wissen, meine Sünden sind vergeben. Ich habe Frieden mit Gott. Keine Furcht mehr vor dem Tod. Das war die Reaktion des Volkes. Saul reagierte anders. Von ihm lesen wir, dass er David an seinen Hof holte und er ließ ihn nicht mehr in das Haus seines Vaters zurückkehren. Saul fiel nicht über die Beute her, sondern er sorgte dafür, dass der David in seiner Gegenwart in seiner Nähe war, wie ich glaube, um sein Image irgendwie zu erhöhen, aufzupolieren, um sich irgendwie so in seiner Gegenwart zu sonnen. David war der Mann der Stunde und Saul wollte davon profitieren, dass er in seiner Nähe war. Er benutzte also den Retter David, um sein eigenes Ansehen irgendwie zu erhöhen. Und ich denke, dieser Saul steht heute für einen großen Strom in der Christenheit, die mit dem Herrn Jesus, dem wahren David, auch eigentlich nichts anderes mehr anzufangen wissen, als dass ihr Image oder ihr Ego durch Jesus irgendwie erhöht wird. Das ist eine der erschütterndsten Entwicklungen heute in der Christenheit, dass es Männer gibt, die großen Einfluss haben, deren Bücher Bestseller sind. Ich rede jetzt von einem Mann, dessen Fernsehsendungen die meisten Menschen in der Welt erreichen, Ich weiß nicht, ich glaube, von 200 Sendern werden seine Sendungen sonntäglich übertragen von Robert Schuller. Seine Bücher sind Bestseller. Sein Dienst wird von Billy Graham abgesegnet. Er hat ihn gratuliert zu seiner 1000. Sendung. Und dieser Mann, jetzt hört mal bitte zu, müsst euch einen Augenblick konzentrieren, sagt Folgendes, und das findet unheimlichen Beifall. Jesus kannte seinen eigenen Wert, sein Erfolg stärkte sein Selbstbewusstsein. Er litt am Kreuz, um seine Selbstachtung zu heiligen. Und er trug das Kreuz, um auch dein Selbstbewusstsein zu heiligen. Und ebenso wird das Kreuz den Ego-Trip heiligen. Dann sagt er weiter, wenn das Evangelium von Jesus Christus tatsächlich aus einer Theologie des Selbstwertgefühls verkündigt werden kann, dann stellen Sie sich nur einmal vor, welche Gesundung es auf diese Weise in der Gesellschaft hervorbringen könnte. Während die Reformation im 16. Jahrhundert unser Interesse zurückführte auf die Heilige Schrift als die einzige und fehlbare Richtschnur für den Glauben und das tägliche Leben, wird die neue Reformation unser Interesse auf das heilige Recht eines jeden Menschen auf die Selbstwerterfahrung lenken. Wenn er in der evangelikalen Literatur von Selbstwerterfahrung, von Selbstliebe lesen werdet in der Zukunft, je länger, je mehr, dann denkt bitte an diese Worte. Das sind Menschen, die das Christentum, die Bibel, den Herrn Jesus missbrauchen für egoistische Zwecke, um ihren Ego-Trip zu heiligen. Etwas Abscheuliches, sage ich euch. Aber Gott sei Dank, wir haben auch eine dritte Reaktion. Da war Jonathan. Er wird uns in dem Kapitel beschrieben, das wir gelesen haben. Und ich kann mir gut vorstellen, wie der Jonathan fasziniert zugeschaut hat, wie der junge David ohne Waffen auf den Goliath im Namen des Herrn zugegangen ist. Er wurde erinnert an seinen Streifzug damals vor ein paar Monaten gegen die Philister im Vertrauen auf den Herrn. Und er hat atemlos beobachtet, wie nun der David näher und näher kommt und dann tatsächlich dieser furchtbare Riese getroffen wird und getötet wird. Und dieser Moment und diese Beobachtung, die hat sein Leben verändert. Sicherlich hat er auch gejubelt. Sicherlich ist er auch über die Beute hergefallen. Aber jetzt kommt das Entscheidende, und das ist heute in der Wortbetrachtung auch angeklungen. Der Sieger selbst war ihm wichtiger als der Sieg und die Beute. Und die selbstlose Hingabe des David bewirkte in seinem Leben eine selbstlose Hingabe, und er konnte nicht mehr leben wie vorher. Und ich kann mir gut vorstellen, wie David, wie die Jonathan, sicher auch mit seinen Gefühlen gekämpft hat. Vielleicht kam auch so eine Ader in ihm hoch, den David mal zu einer Tasse Kaffee einzuladen, zu sagen, hör mal David, das war wirklich ein gewaltiger Sieg, aber bitte, vor ein paar Monaten war ich dran und du hättest mal dabei sein sollen, wie wir da die Felsstacke hochgestiegen sind. Und da war nicht ein Goliath, da waren 330.000 mit ihren Wagen und so weiter und sie sind in die Flucht geschlagen worden. Nein, da war kein Neid. Er hat sich selbst vergessen. Er hat seine guten Taten vergessen. Was hat er erst schon ausgerichtet? Er sah nur noch diesen David, diesen Mann Gottes, den Gott erwählt hatte. Und das hat sein Leben verwandelt. Liebe Brüder und Schwestern, hier sind viele, die fragen sich, wie wird mein Leben anders? Wie komme ich dahin, ein fruchtbares, frohes Christenleben zu leben? Und ich denke, dieser Text zeigt uns das Geheimnis, das gar nicht so schwer zu verstehen ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, wirklich ein glaubwürdiges, frohes, überzeugendes Leben zu führen, wenn wir den Herrn Jesus lieb gewinnen. Und wenn der Geist Gottes uns die Augen öffnet für die Herrlichkeit des Siegers, dass wir dann auch unsere Errettung vergessen, nur noch ein Auge haben für den Retter selbst. Darf ich dich mal fragen, was sich seit deiner Bekehrung in deinem Leben verändert hat? Leonard Ravenhill, der hat einmal gesagt, das Leben der meisten Christen kann man an drei Stationen abstecken. Sie waren verloren, sie sind gerettet worden und sie sind stehen geblieben. Heute Morgen beim Frühstück fragt ihn Andreas aus Monheim, wie lange bist du bekehrt? Dann sagt er, 8 Jahre. Aber 4 Jahre lang habe ich den Schlaf des Gerechten geschlafen. Und dann kam der BAO-Kurs in Form von Fred Colvin nach Düsseldorf, wohin. Und dann ist er wach geworden und er bedauert, dass es so lange gedauert hat, bis er den Herrn lieb gewonnen hat. Wo stehst du? Wie hast du dich entwickelt? Ist deine Liebe zum Herrn größer geworden? Und das ist das Thema heute Abend, Liebe zum Herrn. Oder hast du im Grunde, trotz deiner Rettung, obwohl du das verstanden hast, dass der am Kreuz für dich gestorben ist, noch nie diese Liebe zum Herrn, zum Erlöser gespürt? Und ich weiß, was das bedeutet, dass man jahrelang in einer Versammlung aufwächst, alles theoretisch weiß, jeden Sonntag dabei ist, wenn die Brüder das Brot brechen. Man sieht, wie sie teilweise fasziniert vor diesem unfassbaren Geschehen in Gedanken versunken stehen, der Jesus starb am Kreuz. Aber irgendwie berührt einen das nicht. Man hat es verstanden. Irgendwann hat man auch mal gebetet, Herr, ich bin ein Sünder, vergib mir doch meine Sünden. Das hat sich im Leben überhaupt nichts geändert. Wenn ein anderer etwas erzählt von der Liebe zum Herrn, dann weiß man überhaupt nicht, worüber die reden. Ich vergesse nie, der Paul Kiener, einigen ist ja bekannt durch sein Buch Die Stiftshütte, dieser Bildband. Als ich so 14 Jahre war, war ich meine Freizeit mit ihm. Und ich hatte mich da inzwischen auch ein paar Mal verliebt. Ich wusste auch so ein bisschen, was Liebe ist, wenigstens diesen Bereich der Liebe. Und dann erzählte er, wie er einmal eine ganze Anzahl von Brüdern im Werk des Herrn vollzeitig arbeiten gefragt hat, liebst du den Herrn Jesus mehr als deine Frau? Wie dann die Brüder fast alle oder alle gesagt hätten, natürlich liebe ich den Herrn mehr als meine Frau. Und wir Jungs, die da saßen, wir haben innerlich haben wir die Zähne gefletscht, sage ich euch. Und wir haben gesagt, diese Heuchler. Und wie kann man überhaupt eine Liebe zum Mädchen, zu einer Frau vergleichen mit der Liebe zum Herrn? Das sind doch zwei Paar Schuhe, so dachte ich. Liebe zum Mädchen, da wusste ich, was das ist, aber Liebe zum Herrn, das war so weit weg, das konnte ich überhaupt nicht in Einklang bringen. Und ich weiß, dass heute Abend hier eine ganze Menge junger Christen sitzen, die es überhaupt nicht nachvollziehen können, dass man den Herrn Jesus mehr lieb haben kann, als die Person, die man auf der Erde am meisten liebt. Wie ist das mit deiner Liebe zum Herrn? Bisher hatte der Jonathan sich selbst geliebt. Aber jetzt trat ein anderer an diese Stelle. Bisher hatte sein Leben mehr oder weniger um sich selbst gedreht, wie wir heute Morgen hörten, wie zur Zeiten Galileis und Kopernikus. Aber jetzt trat ein anderer dran und er liebte ihn wie seine eigene Seele. Kennst du diese Zeit in deinem Leben, wo du zum ersten Mal in deinem Jesus erkennst und seine Herrlichkeit entdeckst und dann nicht mehr so weiterleben kannst wie früher? Harold St. John, Reisender in Sachen Gottes. Ihr Lieben, eine Biografie, ich bitte euch, lest solche Bücher. Das sind keine Abenteuergeschichten wie beim Payson, die ist auch gut, die Biografie, die ist auch am Büchertisch. Sondern hier sehen wir, wie ein Charakter, wie ein Mensch umgestaltet wird, verändert wird und die Züge des Herrn Jesus annimmt in allen Lebensbereichen. Und ich bitte euch, Schwestern, die ihr verheiratet seid, schenkt zu Weihnachten euren Brüdern, euren Männern dieses Buch. Das hat mich als Ehemann dermaßen beschämt. Ihr tut euch selbst angefallen, wenn ihr das Buch weitergeht. Er berichtet aus seiner Jugend, beziehungsweise die Tochter, die das Buch geschrieben hat, die schreibt aus dem Tagebuch ihres Vaters, jetzt hört mal zu, er war etwa 19, 20, 21 Jahre alt, Bibel studiert, vielleicht die beiden besten Abende, die ich je verbracht habe. Fast zu viel Freude im Herrn. Ich bin einfach ausgelaugt, aber glücklich gemacht durch das Wissen um seine Liebe. Ich kann bei jedem Schritt meines Weges auf Christus zählen. Sag mal, könntest du so etwas in dein Tagebuch schreiben? Und schreibt er, das sind meine süßesten Stunden. Das Wort ist so wunderbar lebendig und brennt in meinem Herzen. Gute Zeit im Zug, über Gottes stille Liebe nachgedacht. Am Tisch beinahe über den Gedanken an Christi Liebe zusammengebrochen. Ein junger Mensch mit Empfindungen wie du und ich, mit Träumen und Vorstellungen, er hat sein Herz an den Herrn verloren. Kennst du sowas aus deinem Leben? Wir lesen hier in der Bibel, als er aufgehört hatte, David mit Saul zu reden, da steht wieder dieses schöne Wort am Anfang, und es geschah, nicht es war einmal, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Man kann es aus dem Hebräischen auch übersetzen, da kettete sich die Seele Jonathans an die Seele Davids. Sie wurden irgendwie zusammengeschmolzen. Er hat sein Herz verschenkt. Könnt ihr euch vorstellen, was das dem David bedeutete? Solch einen Freund zu haben? Könnt ihr euch vorstellen, was für den Herrn Jesus heute ist, der Verworfene ist? Und davon ist der David ja ein Bild vom Sieger, der aber nicht anerkannt wurde, sondern verworfen wurde von dem religiösen Repräsentanten damals von Saul und im Allgemeinen vom Volk Gottes. Welche Freude das für den Herrn Jesus ist, dass einer da ist auf dieser Erde, die ihn verworfen hat, die ihn liebt, wie er seine eigene Seele liebt, der sein Herz an ihn kettet. Das war unsichtbar für die anderen. Das spielte sich im Herzen Jonathans ab. Aber dann wurde es deutlich für David. Sie schlossen einen Bund, Vers 3, weil er ihn liebte wie seine Seele. Und das hat er David mitbekommen, kein anderer. Und jetzt möchte ich dir wieder einmal eine persönliche Frage stellen. Hast du in deinem Leben einmal einen Bund mit dem Herrn Jesus geschlossen? Mancher von euch, der so richtig aus der Welt zum Glauben gekommen ist, vielleicht war bei dir die Bekehrung und dieser Bund, dieser Entschluss, ihm mit ganzem Herzen zu dienen, an einem Termin, an einem Tag, in einer Stunde. Aber ich frage dich, der du im gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist, irgendwann mit 10, 12 Jahren zum Glauben gekommen bist, hast du irgendwann das einmal nachvollzogen, einen Bund mit dem Herrn Jesus zu machen, ihm irgendwie deutlich zu machen, ganz klipp und klar zu machen, Herr Jesus, mein Leben gehört nicht mehr mir, sondern von diesem Tag an möchte ich mit Haut und Haar dir dienen. Kennst du solch eine Stunde? Ich habe in meinen Annalen nachgeguckt, es war 1963, also 28 Jahre ist das her. Ich habe in den letzten Tagen mal extra nachgeblättert, um nichts Falsches zu sagen. Da gab es noch einen Tag in meinem Leben. Damals war ich 17, 18 Jahre alt. Dann habe ich in mein Tagebuch auch reingeschrieben, ich will euch den Wortlaut nicht wiederholen, nur die ersten Worte, meinem Herrn Jesus. Dann habe ich mich ihm verschrieben. Ich hatte damals irgendwie so eine romantische Phase, ich hatte manche Biografien gelesen und dann gelesen, wie man sich auch dem Herrn verschreiben kann und wie manche das sogar mit Blut besiegelt haben. Und dann habe ich mir eine Stecknadel genommen, eine Rasierklinge war mir zu gefährlich. Und wer das mal versucht, der weiß, wie schwer das ist. Eine Wunde kriegt man ja schnell, aber wenn man sich selbst eine Wunde zufügen muss, das dauert ziemlich lange, ich habe geprockelt und da kam endlich ein Tropfen Blut und dann habe ich das dann feierlich mit Blut untersiegelt. Damit das klar ist, Herr Jesus, symbolisch, mein Leben gehört dir. Aber ihr Lieben, das war mir total ernst. Der hatte mir irgendwie den Vorhang gelüftet. Ich sah auf einmal den Herrn Jesus am Kreuz für mich dort hängen. Etwas war ich, was ich jahrelang jeden Sonntag hörte. Ich würde sagen, bis es mir zum Hals rausstand. Auf einmal, da sah ich mich dort unter dem Kreuz oder auch an dem Kreuz mit dem Herrn Jesus. Und das hat mein Leben verändert. Ich konnte nicht mehr weiterleben wie vorher. Und wenn ich abends nach der Versammlung mit meinen Freunden dann in die Wirtschaft gegangen bin, Tante Olga, wie die Kneipe hieß, in der Mittelstraße in Schwelm, und wir dann gebechert haben, gepichelt haben und gepokert haben, was nicht alle, mir hat keiner gesagt, da darfst du nicht mehr. Ich bin mit meinen Versammlungsbrüdern weiterhin dahin gegangen. Etwas ganz Entscheidendes geschah. Das wurde mir so stinklangweilig da in der Kneipe, dass ich immer auf die Uhr guckte und mich fragte, wann ist der Abend hier zu Ende, dass ich auf mein Zimmer gehen kann, um in diesem Buch hier zu lesen und um zu beten. Und der Herr ist mein Zeuge, dass ich manche Nacht nicht einschlafen konnte vor Freude am Herrn. Meine Lieben, ich denke, das ist eine ganz normale christliche Erfahrung. Kennst du die? Er schloss einen Bund mit ihm. Das war sichtbar für David. Aber dann kommt noch ein dritter Punkt. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, gab es David seinen Rock, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und das wurde sichtbar für alle. Oberkleid. Ich denke, das Oberkleid spricht von dem Auftreten, von der Ehre, von der Anerkennung, von dem Ansehen, das der Jonathan hatte. Und als er den David erkannt hatte, seinen Sieg beobachtet hatte, da hat er sich selbst vergessen und sein Ansehen. Und er hat das alles genommen, was ihn auszeichnete, und hat es David angezogen. David sollte gesehen werden, nicht mehr er selbst. Alle Aufmerksamkeit sollte ihm, dem Ritter, gelten und nicht mehr Jonathan. Er stellt sich in den Hintergrund. Meine Lieben, das ist in der Kirchengeschichte immer der Fall gewesen. Wenn eine Erweckung da war, wenn einem die Augen geöffnet wurden für die Herrlichkeit des Herrn Jesus, das hatte Konsequenzen, es wurde von allen gesehen. Das Leben wurde verändert. Denke an die Anfänge der Brüderbewegung. John Nelson Darby ließ sich enterben. Seine menschliche Zukunft hat er völlig vergessen. William Kelly konnte Professor werden, war ein außerordentlich gebildeter, begabter Mann. Er hat was drauf gefissen, als man ihm das angeboten hat. Er wollte in dieser Welt keinen großen Namen haben. Chapman, von dem Gernot Schitter heute Morgen erzählte, oder war es gestern, heute Morgen. Dieser Mann, ein Jurist, eine glänzende Zukunft, aus reichem Elternhaus, als er den Herrn Jesus kennenlernte, sein Reichtum und seinen Beruf weggegeben, er hatte die Bibel gelesen, das Evangelium, das Leben des Herrn Jesus studiert, und er hatte nur noch einen Wunsch, so zu leben, wie der Jesus selbst. Und dann hat er sich in dem ärmsten Viertel seiner Stadt in Barnstaple einquartiert, ein Haus gemietet, dort in der Gerbergasse, wo es stank, wo die armen Leute wohnten, wo sonst keiner leben wollte. Dort hat er ein Haus gemietet, damit die Ärmsten der Armen keine Schwellenangst hatten, sein Haus zu betreten, um sie alle aufzunehmen, um etwas von der Liebe Christi deutlich zu machen. Es wird euch bewegen, wenn die Geschichte dieses Mannes lebt, ein Apostel der Liebe, ein Mann Gottes. Männer, die hohe Militärs waren, haben ihren Hut gezogen. Sie hatten eine andere Aufgabe erkannt. Das Leben dieser Männer wurde verändert. Warum? Weil sie den Herrn Jesus erkannt hatten. Erfolg, Karriere galt ihnen nichts mehr. Die Liebe des Christus drängte sie. 2. Korinther 5, Vers 14, wo Paulus sagt, die Liebe des Christus, seine Liebe, die drängt uns, die verändert uns, die lässt uns nicht, wie wir sind. O Paulus, Philipper 3 erzählt er von alles, was ihm früher Gewinn war, das hat er um Christi willen für Verlust geachtet. Er hat noch einen Wunsch, die Herrlichkeit des Herrn Jesus zu erkennen, ihm ähnlich zu werden, alles andere Schaden und Dreck. Friedrich Nietzsche hat in seinem Antichrist von der Umwertung aller Dinge geschrieben. Wenn wir denn Jesus ein ganz klein bisschen erkennen in seiner Herrlichkeit, dann wird das unser Leben völlig auf den Kopf stellen. Da wird auch eine Umwertung aller Dinge in unserem Leben vor sich gehen. Er nimmt seinen Waffenrock, seine königliche Würde, das Statussymbol. Er nimmt sein Schwert und seinen Bogen, mit dem er berühmt war. Er nimmt seinen Gürtel, das Symbol seiner Kraft, die man durch moralische Reinheit bekommt, und tritt sie ab an David. Keine eigene Kraft mehr, keine eigenen Waffen mehr. Alles soll dem David, dem Ritter, gehören. Kennt ihr so etwas in eurem Leben? Das ist kein Zwang. Das ist kein Muss. Da stand keiner mit der Peitsche hinter ihm und kein Bruder, der ihm in den Ohren lag. Gibt dein Leben, das nennt man Jesus. Es war der freie Ausfluss der Liebe des Jonathan, der nicht mehr so weiter leben wollte, nachdem er diesen Sieg dort über Goliath erlebt hatte. Es ist unheimlich schön und bewegend zu lesen, wie das im Leben vieler junger Männer in der Vergangenheit gewesen ist. Ich lese sehr gerne dieses Buch, es liegt nicht am Büchertisch, der General Gottes William Booth. Was war das für eine Bewegung damals? Das Evangelium den Armen, den Alkoholikern, den Prostituierten gebracht wurde. Da wurden Männer vom Evangelium erfasst, das ist ganz bewegend zu lesen. Da war einer, der ging dann gleich nach Indien,
mit einer ganzen Truppe abenteuerlicher Gesellen. Um diese Leute zu bekehren, sollten seine Männer, die jetzt aus England Verstärkung erhalten hatten, genau das Leben führen, zu dem die Kastenlosen, die Parier, verdammt waren. Sie gingen von nun an wie Bettelmönche. Erst später, nachdem sich einige durch das Laufen mit bloßen Füßen auf dem heißen Boden einen Hitzschlag zugezogen hatten, gab er nach und gestattete den schwächeren Sandalen anzuziehen. Mit ihrer englischen Kleidung legten sie auch ihre englischen Namen ab. Dann kommt diese wunderschöne Geschichte, wie ein englischer Juwelier, ein steinreicher Mann, bescherte sein Herz gehangen an diesem gold- und silbernen Juwelen. Jetzt hatte er den Herrn Jesus kennengelernt, hatte alles eingeschmolzen, alles weggegeben und ging dann nach Indien. Und dann hat er sich selbst einen neuen Namen gegeben und der ist wunderbar. Jesu Ratnam. Edelstein Jesu. Das war er. Und das hat sein Leben verändert. Ich bin ein Edelstein Jesu. Er hat mich erkauft. In mir hat er ein Kleinod gesehen, eine kostbare Perle. Er hat sein Leben hingegeben. Was soll ich dann noch mit diesem Dreck? Er wollte nicht mehr weiterleben wie vorher. Forenz kriegt mir auch alles eine Fahne in die Hand gedrückt, man gab mir auch so ein Fähnchen. Und dann, Leute, ich möchte das nicht lächerlich machen, da waren viele sicher drunter, die sehr, sehr ernst gemeint haben. Da standen dann die jungen Leute und auch die Alten, ich habe die alten Geschwister beobachtet und habe gedacht, du liebe Zeit nochmal, wie ist das möglich? 70, 80-Jährige, die hüpften und tanzten, schwangen ihre Fahne, klatschten zu den Liedern. Und ich stand da, Hände in der Tasche. Und um mich herum wogte und wehte alles. Und dann tanzten sie da vorne. Und plötzlich im Hintergrund ein Lied, was von der Krönung Jesu gesungen wurde. Dann hatten sie so ganz interessante Ringe in der Hand. In sehr schönen leuchtenden Farben. Dunkelblau und rot und gelb. Und dann beugten sie sich immer mehr nieder. Und dann sah man, sie wollten symbolisch mit diesen Ringen, die dann so übereinander gehalten wurden, Jesus krönen. Und auf einmal kommt hinten aus der Ecke so ein Mann, ich kannte sie bisher nur vom Schützenfest, so mit so einer unheimlichen Standarte ganz langsam und stolz reinmarschiert. Eine riesige Fahne. Da stand da drauf, Jesus ist der Herr, so in glitzernden Farben oder was da drauf stand. Dann war alles hin und her gerissen. Und sie haben sich dann auch verbeugt vor Jesus. Und sie weinten und sie jauchzten, wie im Alten Testament. Sie krönten den Herrn Jesus. Aber ihr Lieben, was war am nächsten Tag? Und was war in der nächsten Stunde? Ich glaube, es waren sicher viele da, die es ernst gemeint haben, den Herrn auch lieben. Aber dort wurde keine Bibel aufgeschlagen. Dort wurde keine Predigt gehalten über den Kolosserbrief, über die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Es wurden nur Storys erzählt, was sie selbst mit dem Herrn Jesus erfahren haben. Das hat mich zutiefst erschüttert. Die Leute, die sind wie Drogensüchtige. Sie brauchen immer eine neue Erfahrung, um ihren Gefühlslevel irgendwie zu erreichen. Wie arm sind diese Leute, die teilweise aufrichtig den Herrn suchen. Wir lieben, wie reich sind wir, dass wir Gottes Wort haben und dass er uns etwas von seiner Herrlichkeit gezeigt hat. Aber welchen Ausfluss, welchen Eindruck macht das auf unser praktisches Leben? Oh, hier sehen wir einen David, der völlig verändert wurde dadurch, dass er David kennenlernt. Aber es blieb nicht dabei. Wir haben in Kapitel 20 gelesen, wie David, wie Jonathan, die Verwerfung des Jonathan, des David teilt. Wir können nachlesen, wie Saul David töten wollte. Aber wie Jonathan in der Gegenwart seines Vaters immer wieder gut von David redet und zunächst den Zorn seines Vaters besänftigt. Aber der David erfordert den Hass oder die Liebe seiner Umgebung heraus. Und der Saul, der konnte auf die Dauer nicht besänftigt werden. In Lukas 2, da wurde der Maria gesagt, dass der Jesus zu einem Zeichen in Israel sein wird. Und dass die Herzen offenbar werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Oder wird eine Person, die unendlich geliebt wird. Und da sind wir bei Saul, dem Vertreter der Religiosität, und das sehen wir bei Jonathan, der ihn liebte wie seine eigene Seele. Er ermutigt David, er warnt ihn, und dann kommt dieser wunderschöne Satz, wo er denn, nachdem er ihm noch einmal bei seiner Liebe geschworen hat, Dem David sagt, siehe, Jehova, der Herr, ist zwischen mir und dir auf ewig. Ist das nicht ein wunderbarer Satz? David, zwischen uns steht der Herr, auf ewig. Eine dreifache Schnur zerreißt nicht so leicht. John Nelson Darby hat einmal gesagt, wir kennen alle diesen Spruch, Hingabe an Christus ist das stärkste Band zwischen menschlichen Herzen. Der Herr sei zwischen mir und dir. Ihr Lieben, es gibt Dreiecksbeziehungen, die sind tödlich. Wenn in eine Ehe eine dritte Person reinkommt, dann kann das eine Katastrophe sein. Und vielleicht ist das in deinem Leben so. Aber wie wunderbar, wenn die dritte Person der Jesus ist. Der Herr sei zwischen mir und dir. Vielleicht ist zwischen dir und deinem Bruder, deinem Nächsten, unbereinigte Schuld. Welch eine Katastrophe. Aber wie wunderbar, wenn zwischen dir und deinem Bruder der Herr steht, der verbindet und trennt zugleich das Kreuz. Der Herr sei zwischen mir und dir. Dann sehen wir, wie der Zorn saust und brennt. Er kann sich nicht mehr halten. Als der Jonathan dann diese Ausrede sich erdichtet und Saul das durchschaut, dann bricht er aus in diesem Schrei, Sohn einer widerspenstigen Verkehrten, weiß ich nicht, dass du den Sohn Isais auserkoren hast zu deiner Schande, zur Schande der Blöße deiner Mutter? Ist interessant, nicht? Wie der Saul den Jonathan bezeichnet, Sohn einer widerspenstigen Verkehrten. Ein paar Kapitel vorher hat er das Urteil Gottes über sein eigenes Leben gehört. Widerspenstig bist du. Und diese Widerspenstigkeit, die ist wie Abgötterei und wie Götzendienst. Das hatte Samuel ihm sagen müssen. Und hier sagt er über seinen Sohn Jonathan etwas aus, was als Urteil über sein eigenes Leben stand. Widerspenstigkeit. Aber dann sagt er auch etwas sehr Deutliches über die Zukunft Jonathans. Denn alle die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, er nennt nicht mal den Namen David, wirst du nicht verstehen, weder du noch dein Königtum. Mit anderen Worten, Jonathan, ist das nicht klar? Wenn David hier Herr ist in Israel oder in deinem Leben eine hohe Position hat, dann wirst du nichts ausrichten können, dann hast du keine Zukunft hier auf der Erde. Dann wirst du nie verstehen. Du wirst kein schönes Leben führen, sondern wirst immer nur bestenfalls an zweiter Stelle stehen. Jonathan, weißt du nicht, auf wen du dich eingelassen hast? Ist das nicht ein wunderbares Wort für uns? Dass uns auch zugerufen wird. Alle Tage, wo in deinem Leben Jesus der Herr ist, wirst du hier auf der Erde keine Zukunft haben. Bist du bereit, das mitzunehmen nach Hause? Aus Liebe zum Herrn? Drängt dich die Liebe des Herrn Jesus dazu, kein anderes Leben zu leben auf dieser Erde, wie er es selbst gelebt hat? Kannst du dich in dieser Welt und auf dieser Erde noch heimisch fühlen, wo für ihn nur ein Kreuz gestanden hat? Ist nicht die größte Freude für dich, ein ganz klein bisschen die Verwerfung, die Verachtung der Welt zu teilen mit Herrn Jesus? Es gibt eine ganz neue Biografie über das Leben Wang Ming Taos. Die meisten von euch haben den Namen noch nie gehört, die Älteren unter euch kennen diesen Mann aus der Kirchengeschichte ein bisschen. Der bekannteste Evangelist neben Watchman Nee, der in China gelebt hat. Er hat kurz vor seiner Inhaftierung diese Autobiografie geschrieben, die ausnahmsweise vor 30 Jahren im Müller-Kerstin Verlag, dem früheren Berührer Verlag, einmal erschienen ist. Er hat dieses Buch untertitelt, ein Stein wird geschliffen. Er dachte an diese Steine, die im Bach waren, die dann David nahm, die durch das viele Reiben aneinander und durch die Bewegung im Wasser zu geschliffenen Steinen wurden und fähig waren, in der Schleuder Davids gebraucht zu werden, zur Ehre Gottes. Er sieht sich in einem solchen Stein und er schildert hier sein Leben. Und dieses Leben ist eigentlich ein Beleg für das, was wir hier gelesen haben. Solange der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst du nicht verstehen. Sein Vater hat er gar nicht gekannt. Seine Mutter war eine Christin nach außen hin, aber sie hat ihm das Leben schwer gemacht. Als er aus Lehre sich taufen ließ im Wasser, hat man ihn von der Schule gejagt. Er hat keine Zukunft gehabt. Da war die Hoffnung seiner Mutter, dass er wenigstens dann Prediger, ordinierter Prediger würde. Aber nachdem er das Wort Gottes gelesen hat und davon nichts in der Bibel fand und das auch aufgab, dann hat die Mutter geschrien, ich werde verrückt, ich werde verrückt. Sie hatte Hoffnung, ihr Sohn würde wenigstens ein angesehener Evangelist oder Prediger werden, und alle ihre Hoffnungen waren nicht aufgegangen. Man wird in diesem Buch ganz bewegend geschildert, wie dieser Mann hin und her gestoßen wird. Aber nach vielen Irrungen und Wirrungen Gottes Wort wirklich schätzen und lieben lernen, studiert und versucht, ein Leben nach dem Wort Gottes zu leben, und dann ein vollmächtiger Evangelist und Bußprediger wurde in der damaligen Christenheit, mit einer ungeheuren Kompromisslosigkeit den Herrn verkündigt, aber auch gelebt hat. 1904 oder 1955 wurde er unter dem Mao-Zedong-Regime dann zu 10 Jahren Haft verurteilt. Er bekam eine furchtbare Gehirnwäsche und er wurde weich, und dann hat er seine angeblichen Sünden alle bekannt. Er wurde sofort freigelassen. Dann sollte er in der Öffentlichkeit, in einer großen Versammlung, das auch bekennen. Das hat er dann auch getan. Aber 2 Tage später, da wusste er, was er gemacht hatte. Und er hatte furchtbare Selbstanklagen. Er sah sich in Judas wieder oder in Petrus wieder. Und er hatte fürchterliche Wochen und Tage, wo er vor dem Herrn lag und seine Schuld bekannte. Und dann aus ihm vergeben wurde. Er wusste, der Herr hat mir vergeben. Dann hat er es auch öffentlich bekannt. Er wurde sofort wieder eingelocht. Zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 23 Jahren Haft wurde dieser Mann entlassen. Im Juli dieses Jahres mit 91 Jahren heimgegangen zu seinem Herrn. Ein Stein wurde geschliffen. Er war einer, der die Verwerfung auf dieser Erde mit dem Herrn teilen wollte. Das war ihm kein Zwang. Das war ihm die selbstverständlichste Sache. Er wollte für Christus leiden. Und ich wünsche dir und mir solch eine Haltung zum Herrn, dass uns das auch leicht wird und leicht fällt. Ich denke an den Sohn von William Booth, den Gründer der Heilsarmee. Es ist so schön zu lesen, was die Kinder von ihren Eltern im Elternhaus erlebt haben. Sie sagen, er sagte, meine Eltern brauchten mir nichts über das Christentum zu erzählen. Ich sah, wie es sich lebendig auswirkte. Es war Bramwell, der als erster den Anprall einer feindlichen Welt auszuhalten hatte. In der Familie trug er nicht umsonst den Spitznamen der Karrengaul. Ein lang aufgeschossener, blasser, empfindsamer Junge, der durch seine Schwerhörigkeit vereinsamt und zurückgezogen lebte, musste er schon frühzeitig Erfahrungen durchmachen, die für einen 10-Jährigen schwer zu ertragen sind. In der Schule wurde er als Holy Willy, Heiliger Willy, verspottet. Und einmal packten ihn Raufbolder am Kopf und an den Beinen und schlugen ihn mehrmals gegen einen Baumstumpf, um ihm die Religion auszutreiben. Irgendwie taumelte er blutspuckend nach Hause. Viele Monate musste er danach mit Rippfellentzündung und Nervenfieber das Bett hüten. Später in der City verzehrte er einsam sein Frühstücksbrot auf dem St. Pauls Friedhof mit 12 Jahren. Seine einzigen Freunde waren die um Krumen bettelnden Tauben. Bramwell beklagte sich nicht. Es schien, als ob er es ganz selbstverständlich hinnehme, dass sein ganzes Leben der Hingabe geweiht sein sollte. Ein 12-jähriger Junge, der nur einen Wunsch hatte, mit dem Herrn Jesus die Verwerfung dieser Welt, einer religiösen Welt, zu teilen. Ihm waren die Augen geöffnet worden für die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen hier, wie Saul aus Jonathan letztes Mal versucht, ein Wort für David einzulegen und ihn fragt, was hat er denn Böses getan? Dass Saul die tödliche Waffe dann auch auf seinen Sohn Jonathan richtet. Und er weiß, er ist ein Mann des Todes. Und dann steht Jonathan auf in glühenden Zorn. Er aß 2 Tage nichts, denn er war betrübt um David, weil sein Vater ihn geschmäht hatte. Er hatte sich vergessen. Er sah nur David. Er sah nicht seinen Tod, seine ungewisse Zukunft, sondern David war geschmäht worden, und das betrübte ihn, das veranlasste ihn zu fasten und traurig zu sein. Wie kommt man dahin? Zu solch einem Leben? Vielleicht ist das deine Frage. Wie kommt man dahin? Ich kann euch nur mal wieder sagen, geht in Gedanken zum Kreuz auf Golgatha. Nehmt euch die Zeit, wie an Jonathan zu sehen, wie David gesiegt hat. und macht euch deutlich, was da am Kreuz geschehen ist. Adoniram Judson, ein Missionar in Burma, ungeheure Abenteuer erlebt, fürchterlichste Leiden, verfolgt, zum Tode verurteilt mehrmals, man kann es nicht beschreiben. Er hatte auch Stunden und Tage in seinem Leben, wo die Liebe zum Herrn irgendwie kalt geworden war. Was machte er? Er sagte alle Termine ab und dann hat er sich für 1-2 Wochen im Dschungel verkrochen, hatte nur seine Bibel mitgenommen und wenn er dann wieder kam, war sein Leben voller Freude und voller Liebe. Er wusste, mein Leben hängt davon ab, mein geistliches, dass ich etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus aufnehme. Und die kann man nicht konservieren. Die muss man immer wieder neu erfahren. Und wisst ihr, wie dieser Mann heimgegangen ist? Er starb auf hoher See. Im Verlauf seiner letzten Reise, die er wegen seiner schwachen Gesundheit unternahm, schnitt er immer wieder sein Lieblingsthema an. Thomas, der Begleitete, erzählt, wie Judson immer wieder den einen Bibelvers wiederholte. Wie ich euch geliebt habe, sollt ihr euch untereinander lieben. Wie ich euch geliebt habe, rief er dann aus. Genauso wie ich euch geliebt habe. Und dann rief er voller Begeisterung. Ach, die Liebe Christi, die Liebe Christi. Später, als er in seiner Kajüte liegen musste, sprach er von nichts anderem mehr. Ach, die Liebe Christi, die Liebe Christi, murmelte er oft vor sich hin. Seine Augen waren dabei noch voller Begeisterung und Tränen liefen ihm über die Wangen. Die Liebe Christi, ihre Breite und Länge, ihre Tiefe und Höhe, wir können sie hier nicht begreifen, aber wir haben ja die ganze Ewigkeit, um sie zu studieren. Und auch noch, als er nicht mehr sprechen konnte, formten seine Lippen die vertrauten Worte, die Liebe Christi, die Liebe Christi. Und damit ist er gestorben. Ein paar Tage bevor er starb, sprach er mit offensichtlicher Freude darüber, dass er auf offener See begraben werden würde. Er sagte, das gebe ihm das Gefühl der Freiheit und der Weite. Ein angenehmer Gegensatz zu den dunklen und engen Gräbern, in die er so viele Menschen hatte legen müssen, die er lieb gehabt hatte. Er hat viele seiner Kinder verloren und beerdigen müssen. Der riesige blaue Ozean, in den 1 oder 2 Tage später sein Leichnam hinabgesenkt wurde, schien ihm in seiner sterbenden Fantasie wie ein Symbol für die unergründliche und grenzenlose Liebe seines Heilandes. Für die Liebe, die alles Verstehen übersteigt, die weder Maß noch Ziel kennt und keine Schranken oder Grenzen hat. Lieber Bruder, möchtest du dahin kommen, den Herrn wieder lieb zu gewinnen? Möchtest du deine kleinen Odien wieder haben? Dann bitte ich dich, geh in die Stille, sag deine Termine ab, vergiss deinen Hausbau, vergiss deine wirtschaftlichen Pläne. Das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus siehst und aufnimmst. Ich habe den Eindruck, wir stehen unter einem Beschuss. Die Charismatiker reden von geistlicher Kriegsführung. Sie meinen, man müsste die Dämonen, die für bestimmte Städte oder Straßen oder Häuser zuständig sind, mit dem Namen identifizieren und dann werden sie gebunden und dann in die Hölle geschickt. Das nennen sie geistliche Kriegsführung. Ihr Lieben, wir haben eine ganz andere geistliche Kriegsführung, die fängt damit an, dass wir um unsere stille Zeit kämpfen. Um die Zeit, wo wir mit dem Herrn Jesus ganz alleine sind. Und die will uns der Teufel streitig machen. Ich habe Wochen hinter mir, sage ich euch, wo ich um diese Zeit gekämpft habe. Manchmal wusste ich nichts anderes mehr. Es gibt eigentlich nur einen Raum in unserem Haus, wo man sicher ist vor Anrufen. Das ist die Badewanne. Da habe ich mich reingelegt, um endlich mal eine halbe Stunde dort mit dem Herrn Jesus allein zu sein und in Ruhe beten zu können, mich am Herrn erfreuen zu können. Ich weiß nicht, welchen Ort du aufsuchen musst. Aber ich bitte dich, um deiner Seele willen, um der Versammlung willen, um des Leibes Christi willen, sieh zu, dass dir deine kleinen Odien nicht weiter gestohlen werden, sondern hole sie dir zurück, indem du Zeit nimmst, die Liebe Christi anzuschauen. Als Tyndale starb, ihr kennt hoffentlich alle das Buch Herren der Erde, bei seinem Versuch, letzten Versuch, die Yalis mit dem Evangelium zu erreichen, dann wurde er verfolgt. Sie kamen mit ihren Speeren, mit Pfeil und Bogen und er wusste, jetzt gibt es kein Ausweichen mehr, kein Entrinnen. Er wusste, er würde sterben. Er rief seinen Begleitern zu, er stellte sich in den Weg, seine Hände erhoben, seinen Stock in der Hand und sagte seinem Freund Phil und den anderen Eingeborenen, lauf, lauf! Und er stellte sich hin und dann wurde er von vorne, von hinten, von oben, unten beschossen, sodass er dann wie ein Igel bespickt war mit Pfeilen, mit seiner letzten Kraft riss er jeden Pfeil raus, zerbrach ihn vor den Augen seiner Feinde und warf ihn auf die Erde. Aber irgendwann einmal konnte er nicht mehr. Und er sackte zusammen und er war bei seinem Herrn. Der Pfil, ein Holländer, glaube ich, der hat das beobachtet, er war nicht weggelaufen. Nur so 20, 30 Meter entfernt sah er, wie sein Freund, sein geliebter Freund, starb. Die Pfeile aus seinem Leib rauszog und verschied. Er konnte nicht mehr weiterlaufen. Er ist nicht geflohen. Er hat dann auch seine Hände erhoben. Er hat sich genauso töten lassen wie sein Freund. Er wollte nicht mehr weiterleben, weil seinen Freund hatte sterben sehen. Ich denke, das ist ein schönes Bild für uns. Wenn du etwas von dem Sieg auf Golgatha erkannt hast, von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, dann möchtest du nicht mehr anders leben wie er. Und das ist mein Wunsch und Gebet für mich und für euch alle, dass wir in dieser Weise getrieben werden von der Liebe Jesu, ihm ähnlicher zu werden. Amen.